Es wird ja gesagt, dass Blumhardt mit der gottlieben Titus, dass bei ihr Nadeln aus den Ohren gekommen sind. Und dann sagen einige kluge oder unkluge, dumme Europäer, ach, sowas gibt es nicht. Nun haben wir ein junges Mädchen in dieser Zeit, die hätte in 94 ihr 11. Schuljahr abgeschlossen. Aber Ende des Jahres erkrankte sie. Das geschieht so, dieses Mädchen kommt von Waschbank, das liegt zwischen Tugela Ferry und Ladysmith. Sie heißt Stembile. Kann man ja ausrechnen, wenn es in 94 das 11. Schuljahr war, sehr oft gehen sie mit 6 oder 7 Jahren, war sie vielleicht 18 Jahre alt, als dieses geschah in 94, jetzt kann sie so 20 Jahre alt sein. Ende des Jahres hatte sie ihren Schulsack, was nennt man es, wo die Kinder ihre Bücher mit herumtragen. Und die hatte das in der Pause, ist diese mit den Büchern verschwunden. Und anscheinend hatte eine Lehrerin in der Zeit ein Kind geschickt, um dieses zu stehlen. Als es verschwunden war, ist das Mädchen zu der Lehrerin, und die war noch neu dort, und hat gesagt, sagen Sie mir mal, haben Sie das genommen? Nein, keinesfalls. Das war es. Ein schlimmer Krieg. Dann ging das Mädchen nach Haus und dann fing der Arm an zu schwellen. Und schwoll immer mehr. Und sie ging zu den Ärzten und zu den Zauberern und keine konnte ihr helfen. Nach einiger Zeit, da fühlten sie, und dann war es, als ob da Nadeln, solche lange Nadeln, in Arm waren. Ja, sie wussten nicht, was zu machen. Dann sagte eine, geh doch nach Sisabantu. Da können sie mit dir beten, vielleicht können sie dir helfen. So kam das Mädchen dann zu uns. Und als sie kam, sagten wir das, was wir allen sagen. Gesunde oder Kranke, bereinigt euer Leben. Bereinige dein Leben. Und dieses Mädchen tat das. Die tat Buße, bekannte ihre Sünden. Und als über ihr über dieses Mädchen gebetet wurde, geschah etwas. Plötzlich kam eine Nadel unter die Haut und dann steckte sie heraus und dann zogen sie sie raus. Und dann nach einigen Tagen noch eine. Und dann jedes Mal, wenn wieder mit ihr gebetet wurde, kamen neue Nadeln zum Vorschein. Und aber seltsamerweise, wenn die raus waren, war es wie geheilt, dass man nichts sehen konnte, fast gar nichts. Nach einem Tag sah man gar nichts, wo die Nadel herauskam. Und das sind nicht dünne, einige sind dick. Solche lange Nadeln, die sind dick. Und die kamen nicht immer mit der Spitze heraus, oft die stumpfe Seite. Und dann, eines Tages habe ich 2 Ärzte gerufen und gesagt, nun kommt mal, ihr sollt Zeugen sein. Damals mit Blumhardt, als sie aus den Ohren kamen, sagten sie, das gilt nicht. Nun sollt ihr Zeugen sein, ihr seid Ärzte. Die haben dann auch nachgeschaut, ganz gut. Und dann ist einer mit einer Kamera gekommen und hat es fotografiert. Eine andere Person mit einer Videokamera und hat das auch aufgenommen, wie die Nadel herauskommt. Weil es gibt ja viele ungläubige Thomasse in dieser Welt. Und manche, die sagen, ach, sowas gibt es gar nicht. Hatte ich vergessen, dann habe ich heute gesagt, schick mal noch einen Fax und sagt, wie es jetzt geht. Und bis jetzt sind 30 Nadeln herausgekommen. Als ich mit den Ärzten bei ihr war, haben die es gründlich untersucht. Da sagten sie, jetzt ist wohl keine Nadel mehr übrig, als die 23. herauskam. Sagten jetzt keine. Ich habe auch gefühlt, ja, keine. Der eine sagt, man kann ja noch eine Röntgenaufnahme machen, um nur sicher zu machen, dass da keine mehr. Aber seitdem sind noch 7 herausgekommen. Und jetzt das Interessante, dass diese Lehrerin keinen Frieden hat und in der größten Not ist. Und dieses Mädchen bittet und fleht und sagt, komm zurück, ich will mich versöhnen mit dir. Ich habe gar nicht gewusst, ich war mir das nicht bewusst, was ich tat. Verzeih mir bitte. Sie fragten dieses junge Mädchen, bist du bereit, dorthin zu gehen? Sie sagte ja. Was wirst du tun, wenn die Lehrerin kommt und um Verzeihung bittet? Sie sagt, ich werde sie von ganzem Herzen vergeben. Ist doch wunderbar, wenn Gott im Herzen eines Menschen wird. Die Bibel sagt, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürstentümen und Gewalten, die in der Luft herrschen. Da gibt es mir an finsteren Mächten, als wir von träumen und denken können. Der Teufel ist ein böser und listiger Feind. Diese Lehrerin hat alle die Bücher nun zurückgeschickt. Und als sie die Bücher nahmen, waren die alle durchstochen von Nadeln. Die Bücher. Laute kleine Löcher, ganz durch die Bücher hindurch. Vielleicht wird es mal ans Licht kommen, wenn die Lehrerin auch zum Glauben kommt, was da alles dahinter gesessen hat. Aber wir danken dem Herrn, dass Jesus der Sieger ist und dass keine Macht des Feindes ihn widerstehen kann. Nun zu unserem Text, aber bevor wir den lesen, lasst uns noch einmal beten. Herr Jesus, ich bitte dich nun, dass du uns solch eine Offenheit schenken wollest zu deinem Wort. Geöffnete Herzen, Sinne, wir danken dir für dein heilig Wort. Es bedeutet uns mehr als das Brot, von dem wir leben, leiblich. Schenke uns und einen jeden hier, dass dein heilig Wort so kostbar ist, kostbar über alles. Schenke uns einen Hunger danach, dass unsere Herzen es begehren. Und dass wir es über alles schätzen. Denn du selber begegnest uns in deinem Wort. Sei du nun unter uns und wirke über Bitten und Verstehen. Herr, das hat keine geahnt, keine gewusst, ich selber nicht. dass ich heute Abend hier sein würde. Aber nun hast du es so geführt. Du hast wohl einen Plan damit und etwas im Auge und im Sinn. Lass es denn nicht vergeblich sein, dass wir uns heute Abend hier versammelt haben. Lass auch keinen, sei er so jung, wie er ist, oder so alt, lass keine unangerührt diesen Raum verlassen. Bitte, Herr, nimm alle verstockten, stumpfen Herzen hinweg und schenk uns weiche Herzen, die sich dir öffnen. Mit dem Teufel wollen wir nichts zu tun haben. Mit allem Verkehrten auch nicht. Mit allem, womit wir nicht vor dein heilig Angesicht treten können. Damit wollen wir brechen und damit wollen wir nichts zu tun haben. Wirke dann, Herr, übe Bitten und Verstehen zu deiner Ehre. Amen. Der Text für den heutigen Abend, der mir immer wieder kam, finden wir im Propheten Hesekiel. Hesekiel. Nun leider ist da so viel auf meinem Herzen, dass ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Ich werde so schnell wie möglich da durchfahren und versuchen, es zu verkürzen. In den ersten 11 Kapitel des Propheten Hesekiel finden wir 12-mal das Schlüsselwort die Herrlichkeit des Herrn. Ich möchte sagen, das ist in diesen Kapiteln das Schlüsselwort. Die Herrlichkeit des Herrn. Wir finden das Wort zum Beispiel im 10. Kapitel. Ganz schnell lesen. Kapitel 10. Die Herrlichkeit des Herrn erhob sich von dem Cherub zur Schwelle am Hause. Und das Haus ward erfüllt mit der Wolke. Und der Vorhof voll Glanzes von der Herrlichkeit des Herrn. Der Prophet immer wieder redete in den ersten 11 Kapiteln von dem Glanz der Herrlichkeit des Herrn. Schon im ersten Kapitel, Vers 4, heißt es, und ich sah, und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Mitternacht her, mit einer großen Wolke voll Feuer, das allenthalben umherglänzte. Und mitten in dem Feuer war es lichthell. Also möchte ich sagen, Schlüsselwort in den ersten 11 Kapitel ist die Herrlichkeit des Herrn. Der Glanz der Herrlichkeit des Herrn im Tempel Gottes. Aber das Traurige ist dieses, dass mit dem 11. Kapitel der Glanz der Herrlichkeit des Herrn verschwand. und wir hören dann nichts wieder von der Herrlichkeit des Herrn, bis im 43. Kapitel, ganz kurz, ein paar Mal, und dann verschwand es, 600 Jahre lang, bis der Glanz wiederkam und im Tempel stand. Das war Jesus Christus. Nun geschah das, ich erzählt am Anfang von dem, was wir in Afrika erleben. Ich habe immer gedacht, wenn ich tot bin, dann wird der Teufel wirken. Ich habe den Menschen oft gesagt, ja, ich wundere, was geschehen wird, wenn ich tot bin und nicht mehr da bin. Ihr Jugendlichen, dann seid ihr, kommt ihr an die Reihe. Habe aber nicht gedacht, dass zu meiner Lebzeit das so weit kommen wollte. Und so war es mit dem Propheten. Er sah die Herrlichkeit, den Glanz der Herrlichkeit Gottes im Tempel. Aber zu seiner Lebzeit wurde der Glanz der Herrlichkeit Gottes welch betrübt. Weiß nicht man. Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch sagen kann. Auf Englisch kann man es gut sagen. He was grieved away. Die Herrlichkeit Gottes wurde vertrieben, durch dass sie ihn betrübten. Nun möchte ich etwas, vor dem ich darüber rede, etwas über den Hesekiel sagen. Hesekiel, der Name Hesekiel heißt, Gott ist stark. Jehova ist stark. Es hat auch noch eine Bedeutung, und das ist, Gott ist der Stärkende. Er kann dich stärken. Aber das Erste ist, Gott ist stark. Das war der Name des Propheten Hesekiels. Wann hat er gelebt? Wer waren seine Zeitgenossen? Hesekiel war vom selben Alter wie der Daniel. Sie haben sich wohl sehr gut gekannt. Gleich und gleich gesellt sich deren. Das steht nicht in der Bibel. Aber ich sage das. Und ich kann mir nicht denken, dass die vom gleichen Alter, nicht weil sie vom gleichen Alter waren, sondern weil sie sich gleich waren in Gott. Es ist eine Unmöglichkeit, dass die sich nicht gefunden haben und dass sie sich nicht gegenseitig beeinflusst haben und gestärkt haben. Gleich und gleich gesellt sich kennen. Die kann man nicht trennen. Bei uns kommen tausende Menschen. Wenn ein Raucher da ist, die Sonne geht nicht unter, vor dem er einen anderen Raucher gefunden hat. Und wenn ein Homosexueller da ist, die Sonne geht nicht unter, vor dem er den anderen gefunden hat. Die erkennen sich sofort. Sofort. Und ein feuriger Christ kannst den unter Zehntausenden setzen. Der erkennt den anderen feurigen Christ. Die kann man nicht trennen. Ist unmöglich. Gleich und gleich gesellt sich gehen. Aber da war noch ein anderer dabei, und das war der Jeremia. Der war älter als Hesekiel und Daniel. Weil beim Beginn der Gefangenschaft hatte der schon circa 30 Jahre in Jerusalem gepredigt, der Jeremia. Da sind manche, die meinen, dass Jeremia Hesekiels Lehrer war. Ist gut möglich. und dass sie sich kannten, auch. Denke gerne an diese drei Männer, die zur gleichen Zeit gelebt haben. Die waren eins, nur Jeremia war schon viel älter als diese zwei jungen Leute. Und in 606 kam Nebukadnezars Armee und besiegte Israel. Jeremia, der hatte schon Jahrzehnte gepredigt und den Menschen gesagt, wenn ihr euch nicht ändert, wenn ihr euch nicht bekehrt, wird Gott euch in die Gefangenschaft führen. Ihr werdet verbannt werden. Ach, sagten sie, keinesfalls. Und dann geschah es tatsächlich, dass Nebukadnezar sie überwand. Und da hat er die erste Gruppe mitgenommen. Und in der ersten Gruppe war der Daniel und seine Freundin Abednego, Meshach, die drei Männer, die im Feuerofen waren. Und dann waren auch noch andere dazu. Die haben gleich die Besten herausgeholt und nach Babylon geführt. Das war im Jahre 606 vor Christus. Nach 9 Jahren, in 597, kamen die Soldaten zum Zweiten und nahmen 10.000 von der höheren Klasse, Eliten Israels, weg. Und dazu gehörte Hesekiel. Hesekiel wurde mit 10.000 in die Gefangenschaft geführt. Und da war er in Babylon einige Jahre lang im Konzentrationslager mit den anderen 10.000. Er war natürlich nicht in Babylon, sondern 50 Kilometer außer Babylon hat er gewohnt. Da hatte er sein Haus. Da war er mit vielen Israeliten. Er war 25 Jahre alt, als er in die Gefangenschaft ging. Da war Daniel schon einige Jahre im Palast Nebukadnezars und war schon ein hoher Mann. Das wird den Hesekiel und den 10.000 es wohl leichter gemacht haben. Dann zu Haus war der Jeremia. Ich denke so gerne an diese drei Männer. Jeremia, da in Jerusalem, der hat gepredigt. Und der hat den Menschen gesagt, Menschen, ihr müsst euch bekehren. Sie wollten nicht. Wenn ihr euch nicht verändert und umkehrt zu Gott, seid ihr verloren. Und sagt, der einzige Ausweg für euch ist, dass ihr euch den Nebukadnezar ausliefert. Ihr geht in die Gefangenschaft wegen eurer Sünde. Das hat eure Sünde zur Folge. Und sagte, Gott duldet keine Sünde, Gott straft die Sünde. Liebe Freunde, das müssen wir lernen. Alle, die wir hier sind. So wahr es einen Gott im Himmel gibt, es straft die Sünde, wo er sie findet. Jeder unter uns muss sich das klar sein. Gottes Kind oder nicht, Prediger oder nicht, Gott straft die Sünde, der kommt mit seinem Gericht. Sünde wird von der Heiligkeit Gottes nicht geduldet, sondern gestraft. Das war die Botschaft des Jeremia. Das war die Botschaft des Hesekiel, dort wo er gewohnt hat. Und das war auch die Botschaft und das Leben des Daniel. Darum konnte er in der Löwengrube sagen, als der König zitternd am Morgen kam und sagte, Daniel, du Knecht des Allerhöchsten, lebst du noch? Er sagte, ja, Gott hat das Maul dieser Tiere gesperrt, geschlossen, weil er keinen Fehler in meinem Leben gefunden hat. Wer kann ihm das nachsagen? Das waren keine Hampelmänner, das waren Gottesmänner. Das waren keine Waschlappen, das waren keine lauen Christen, das waren Männer, die ihr Leben für Gott gaben. Das war kein faules Zeug wie die moderne Christenheit, wo der Mann zornig wird, ungeduldig, lieblos. Das sind fromme Hampelmänner. Das sind fromme Sünde. In ihrer Gotteskindschaft und ihrer Frommheit fahren sie fort mit dem Sündigen. Aber sie werden mir keinen Vers in der Bibel zeigen, wo sie einen Schein bekommen können und Erlaubnis damit bekommen, dass sie sündigen dürfen. Der Herr immer wieder sagte, macht Umkehr, sündige hinfort nicht mehr, Schluss mit der Sünde. Und das müssen die Jugendlichen auch lernen. Und ich sage, wir leben in der modernen Zeit, nun wird das so gemacht, sondern das Wort Gottes muss das Ausschlaggebende sein. Und Gott sei Dank, dass es in der Zeit drei Männer gab. Man kann noch mehr darüber sagen, aber ich fasse es nur kurz, dass noch ein Prophet, der dazu gehörte, den ich nicht mal erwähnte, das ist ein bisschen Hausarbeit für Sie. Können Sie selber nachlesen, wer das war. Aber diese drei Männer, die standen. Der Hesekiel, 25 Jahre alt war der. Und der stand wie ein Mann. Wer sind 25 hier? Da war er ein Priester. Der war nicht nur Prophet, ein Priester. 5 Jahre lang war er in der Gefangenschaft. Und mit 30 Jahren begann sein Prophetendienst. Dann sagte Gott, ich habe dich zum Propheten, zum Wächter gemacht im Hause Israels. Aber darüber haben wir keine Zeit zu reden. Und die Männer, die standen. Und die in Jerusalem, die sagten, wir liefen uns den Nebukadnezar nicht aus. Wir schließen eine Freundschaft mit Ägypten, machen einen Bund mit Ägypten, mit Pharao und dann besiegen wir ihn. Er sagte, Menschen, das ist der verkehrte Weg. Ihr habt gesündigt, die Strafe müsst ihr tragen und ihr geht gegen Babylon. Sie sagten, nein, war ein hartes Volk. Die in der Gefangenschaft waren, sagten, Wir müssen zurück. Hesekiel sagte, ihr könnt nicht zurück. Vordem ihr zurückkehrt in eure Heimat, müsst ihr zurückkehren zu Gott. Vordem ihr die Hoffnung haben könnt, dass ihr je zurückgeht nach Jerusalem, müsst ihr euch zu Gott bekehren. Sind alles Schlüsselworte für uns. Einige wollen Segen, einige wollen Heilung, einige wollen Befreiung. Vordem du das bekommst, bekehre dich zu Gott. Schluss mit der Sünde. Die musst aufhören in deinem Leben. Musst dich zu Gott bekehren. Das bedeutet das Leben bereinigen. deine Sünde dulden, mit allem kommen zum Kreuz. Nur da gibt's Schutz. In dem Fels des Heils. In Jesu Wunden. Das ist der einzige Ort, wo das Gericht Gottes uns nicht treffen wird. Und wer gesündigt hat, der fliehe so schnell wie möglich zum Kreuz und bringe seine Sache mit Gott ins Reine und lebe keine Stunde weiter mit der Sünde und mit dem gottlosen Wesen in seinem Leben. Das war nur zu der Person Hesekiel. 22 Jahre lang hat er dort in der Ferne, in der Gefangenschaft mit dem Volk Israel. Gerungen und ihnen gesagt, ihr müsst euch bekehren zu Gott. Vergesst eure Heimat. Oh, wir wollen nach Jerusalem. Nur da fühlen wir uns zu Hause. Er sagt, vergesst das, bringt eure Sache mit Gott ins Reine. Das ist das Erste. Wir verlangen uns nach unseren Freunden. Wir möchten in unsere Heimat. Wir möchten in den Tempel, den Gott anbeten. Er sagt, vergiss das. Das ist eine falsche Hoffnung. Ihr werdet das nie, es wird euch nicht gelingen. Vor dem, dass ihr eure Sache mit Gott ins Reine gebracht habt, dass ihr hier in der Gefangenschaft seid, ist nur, weil ihr gesündigt habt. Musste er ihnen das klar machen. Und dann sagt Hesekiel, eines Tages hat Gott ihn an seine Haare gepackt, heraufgerissen und dann kam ein gewaltiger Wind und der hat ihn zwischen Himmel und Erde geweht und in einem Gesicht nach Jerusalem geführt. Und dann hat Gott gesagt, Hesekiel, schau nun mal auf Gottes Volk. Schau mal die Gräueltaten. Schau mal ihre Sünden an. Schau mal ihren Götzendienst an. Siehst du, wie halsstarrig sie sind? Er sagt, sie sind wie die wilden Tiere. Sie sind wie die schrecklichen Würme. Und er nahm ihn zum Tempel. Und da sah er sie, wie sie in den Tempel Gottes gingen, mit all ihren Sünden. Sie sündigten sogar im Tempel, im Vorhof des Tempels, um den Tempel herum. Sie hatten natürlich keine Ahnung, dass Gott den Propheten an die Haare gepackt hatte und mit in einem gewaltigen Wind geführt hatte. Und da schaut er auf sie, wie sie sündigten. Und dann sagte Gott, Hesekiel, siehst du, wie das Volk sündigt? Und dann hat Gott ihm den Glanz der Herrlichkeit Gottes gezeigt im Tempel. Über den Cherubim sah er die Herrlichkeit Gottes, den Glanz der Herrlichkeit, wie auf Reden. Aber dann bewegte er sich und die Herrlichkeit Gottes ging von einem zum anderen, bis sie verschwand auf den Berg und weg war sie. Und Gott sagte, siehst du, mein Volk, in der heutigen Sprache, meine Kinder, meine Christenheit, hat meine heilige Gegenwart vertrieben aus dem Tempel. Und er sagt, ich werde den Tempel zerstören bis auf den Boden. Ruinen werden zurückbleiben, weil sie mich vertrieben haben und meine Herrlichkeit und Glanz der Herrlichkeit Gottes vertrieben haben mit ihren Sünden. Was bedeutet das? Die Bibel sagt, wir sind der Tempel Gottes. Gott wohnt nicht mehr in ein Haus, das mit Händen gebaut ist. Wir, du und ich, sind ein Tempel Gottes. In uns soll die Herrlichkeit Gottes offenbar werden, sichtbar, dass alle Welt sie schauen kann. Aber die Lektion, die wir lernen müssen, Mann und Frau, wenn du sündigst, betrübst du den Heiligen Geist. Du dämpfst ihn. Und genau das, was Jeremia sah, geschieht. Die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes, der Glanz Gottes wird vertrieben aus dem Tempel Gottes. Es ist eine furchtbare, herzzerbrechende Sache. Wenn ein Christ sündigt, schau ihn an, wie er aussieht. Das Erste ist, wenn Sünde hineinkommt, der Glanz ist weg von der Herrlichkeit Gottes. Verschwindet. Die Gegenwart Gottes ist nicht mehr zu spüren. In dem Psalmen heißt es hier oft, o Herr, lass deine Herrlichkeit auf uns ruhen. Aber schau mal manche Christen an. Man sieht das Gegenteil von einem Glanz in ihrem Gesicht. Das Leben glänzt nicht für Jesus. Die Worte glänzen nicht. Der Wandel glänzt nicht. Und die Taten glänzen nicht. Das ist eine furchtbare Schande. Wenn wir, der Tempel Gottes, zur Ruine werden und die Herrlichkeit Gottes ist verschwunden. Sogar die Cherubim bekommen Rede und Flügel und weichen mit der Herrlichkeit Gottes. Und dann nach 11 Jahren kam Nebukadnezar wieder und Jerusalem wurde total und ganz vollkommen zerstört. Und der Tempel war dahin. Gott hat Schluss gemacht damit. Hat gesagt, so, nun bleibt nichts mehr. Der war für meine Herrlichkeit gedacht. Da sollte meine Herrlichkeit wohnen. Da sollten die Menschen den Glanz der Herrlichkeit Gottes sehen. Aber durch Sünde wurde die vertrieben. Oh, lieben Freunde, möge Gott uns eine schenken, dass wir Sünde als Sünde erkennen. Wir werden sie so gewohnt, dass wir sündigen können und spüren es nicht einmal. Der Nächste ist vielleicht erschrocken. Der Nächste ist schockiert. Wie kann der Mensch bloß so reden? Er spürt es aber nicht. Gar nicht. Wir können verdrehte und verrückte Gedanken haben. Stört uns aber nicht. Götzendienst treiben und fühlen uns zu Hause. Ganz normal. Wir können uns wie die Tiere, wilden Tiere benehmen. Aber es stört uns gar nicht, wenn wir uns auch wie den Teufel benehmen. Was macht das denn? Was macht das denn? Wenn ich so mit der Frau rede oder mit dem Mann, ungeduldig werde, mich ärgere, wie kannst du bloß so doof sein? Verstehst du denn nicht, was ich dir sage? Ja, kümmert uns gar nichts. Kümmert uns gar nichts. Wie konnte ich anders handeln? Das Kind hat sich ja so doof benommen. Kann ich doch nicht anders als schimpfen. Und so. Nicht so schlimm. Dann kann ich ja auch hingehen und sagen, du, bitte verzeih mir, ich hätte eigentlich nicht so handeln können. Aber es geht nicht tiefer als die dünne Haut, die ich habe. Es geht nicht tiefer. Ich erkenne gar nicht, dass damit ich gegen Gott gesündigt habe. Gegen Gott gesündigt habe. Dass ich ihn verletzt habe. Oh, ich habe das nur den Menschen getan. So weit geht unsere Frömmigkeit, dass Gott ausgeschlossen ist und wir uns nur den Menschen vor Augen haben und nicht einen heiligen Gott. Und David, als er Buße tat, er sagt, Herr, ich habe gegen dich und gegen dich allein gesündigt. Das war was. Er dachte, er hatte vielleicht nur gegen den Mann der Frau gesündigt und gegen die Frau gesündigt. Das ist noch eine oberflächliche Sache. Aber wenn wir erkennen, dass wir gegen Gott gesündigt haben, und da wurde der Saulus zum Paulus, er dachte, er geht gegen die Christen. Und Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Und als er das erkannte, ich sündige gegen Gott, wenn eine andere Frau in meine Ehe kommt. Ich sündige gegen Gott, wenn ich stehle. Ich sündige gegen Gott, wenn ich nicht treu bin in der Arbeit. Ich sündige gegen Gott, wenn ich in meinem Hause schimpfe und denke, ich bin doch das Haupt des Hauses, da kann ich mich doch benehmen, wie ich will. Da muss jeder parieren. Hier habe ich das Sagen. Und der Gottlose erkennt nicht, dass in seiner Gräueltat er nicht das Sagen hat, sondern Gott das letzte Wort hat. Und die Jugendlichen, dass sie erkennen, und die Kinder, ich sündige gegen Gott, nicht nur gegen meinen Vater oder gegen meine Mutter, ich sündige gegen Gott. Und Gott wird die Sünde nicht ungestraft lassen. Und wie weit geht er? Er sagt, die Missetat der Väter besuche ich heim bis ins dritte und vierte Glied. So weit geht er. Dass er nicht damit zufrieden ist, dass er nur dich straft, sondern Kind und Kindeskind. Wie groß ist dann die Notdurft, dass wir uns, dass wir Buße tun, rechtschaffene Buße, und uns in Staub und Asche beugen und Frucht der Umkehr bringen und sagen, mit Gottes Gnade nie wieder. Dass wir die Lektion für den Rest unseres Lebens lernen. Das Tragische ist, dass wir so schnell vergessen. Was für Gelübde haben wir nicht schon gemacht in unserem Leben? Wie oft haben wir nicht schon gesagt, Herr, bis zum Tod will ich dir treu sein? Und was bedeutet es? Nichts mehr als 2 Tage. Wenn es hochkommt, 2 Wochen. Vielleicht sündigen wir noch am selben Tage. Und das Wort Gottes sagt, Gott lässt das nicht ungestraft. Da kommt das Gericht. Und was ist das Gericht? Die Herrlichkeit Gottes geht. Und dann zerstört Gott den Tempel. Und die übrig gebliebenen in die Gefangenschaft. Und die kommen nicht aus der Gefangenschaft, vor dem sie sich zurückgewandt haben zu Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ob wir es wollen oder nicht, jeder muss sich bekehren und mit Gott reine Sache machen. Und so reden wir ein Sterbende. Und so beichten wir ein Sterbende. Und sich so zu Gott wenden wie ein Sterbende. Dann ist es kein Zirkus. dann versteckt man die Sachen mir im Leben. Dann hört das Heucheln auf. Und dann kommt die Wahrheit ans Licht vor Gott. Und dann tut man rechtschaffene Buße. Rechtschaffene Buße. Die Herrlichkeit Gottes wurde vertrieben durch die Lauheit, die Oberflächlichkeit, den Götzendienst, die Sünden, die Gräueltaten, die heimlichen Sünden in ihrem Leben, mit denen sie in den Tempel kommen. Das können wir auch machen, in den Gottesdienst kommen, mit all unseren Sünden, mit all unserer Schande. Fromm singen, fromm beten, sozusagen fromm die Bibel lesen, aber das fällt weg. Die Bibel vertreibt die Sünde oder die Sünde vertreibt das Bibellesen. Und dann liest man andere Schriften, pornografische Schriften oder weltliche Schriften oder Liebesgeschichten. Und das Wort Gottes wird zurückgedrungen. Die Sünde nimmt den Glanz hinweg. Man kann noch fromm reden, aber der Glanz ist weg. Die Herrlichkeit des Herrn ist vertrieben. Und dann hörte dieser Hesekiel nicht auf. Das liebt man an dieser Männer. Die waren treu bis in den Tod. Der Hesekiel ist dort, nicht weit von Babylon, gestorben, in der Fremde. Aber er war treu bis ans Ende. Der Jeremia war da zu Hause. Da war er treu bis ans Ende. Es geht uns ja nicht darum, wo wir sind, aber wie wir für Gott stehen und wie wir für ihn leben. Der Jeremia, der blieb ein Jeremia. Und Gott sagt, ich will dich hier haben. Du sollst meine Stimme sein. Hier in Jerusalem und Judäa. Und bei den Zurückgebliebenen. Hesekiel, du sollst meine Stimme sein dort. Und der Daniel war die Stimme Gottes im Palast der Könige. So hat Gott seine Menschen. Der eine braucht nicht ein anderer werden. Du werde kein Elo, werde kein Hesekiel, werde kein Daniel. Bleib, wer du bist. Wenn du eine nachahmst, nachmachst, in der Burensprache sagt man nahab, ab sind Affen. Kann man sagen auf Deutsch nachaffen. So, dann benimmt man sich wie ein Affe. Das Affen sollen wir nicht sein. Bleib, wer du bist, aber sei Gott treu da, wo du bist. Und sei eine Stimme Gottes, ob sie dich bis den Himmel hervorheben oder dich köpfen, spielt keine Rolle. Was hat das mit uns zu tun? Wir sollen eine Stimme Gottes sein in dieser Welt. Wir sollen das sagen, was die Bibel sagt. Das ist unsere Botschaft. Und dieser Hesekiel immer höher, höher. Wir finden den Klimax, den Höhepunkt seiner Predigt, sozusagen fast im 18. Kapitel, wo er sagt, 18. Kapitel, Vers 30 bis 32. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeglichen nach seinem Wesen. Wie ist unser Wesen? Je älter wir werden, je unmöglicher werden wir nicht. So sagen die Jugendlichen. Keiner kann mit ihm fertig werden. Mit der alten Großmutter oder dem Opa. Je älter wir werden, desto unmöglicher werden wir. und Gott wird uns richten. Ihr vom Hause Israel, das war das Volk Gottes, es redet nicht von den Babylonen, von den Heiden, hier ist das Volk Gottes genannt. Ihr vom Hause Israel, einen jeglichen nach seinem Wesen, spricht der Herr, Herr. Darum so bekehret euch von alle eure Übertretung. Von alle eure Übertretungen. Keine darf zurückbleiben. Keine Übertretung. 99% ist nicht gut genug. Gott gibt uns kein Recht, dass eine Sünde zurückbleibt. Ihr sollt euch bekehren von allen euren Übertretungen, auf dass ihr nicht fallen müsset, um der Missetat willen. Wenn wir Missetat, wenn wir Sünde dulden, werden wir fallen. Gott wird uns zu Fall bringen. Es wird uns nicht gelingen. Es gibt keinen Christen in der Welt, keine christliche Gemeinde, der es gelingen wird, wenn sie Missetat duldet, wenn sie Sünde duldet. Gott duldet das nicht. Er sagt, ihr werdet fallen. Werfet von euch alle eure Übertretung, damit ihr übertreten habt, und machet euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum willst du sterben, du Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tode des Sterbenden, spricht der Herr, Herr. Darum bekehret euch, so werdet ihr leben. Wie sieht es nun unter uns aus? Darf ich jetzt persönlich reden? Ich wünschte, ich wüsste, wie sie heißen. Will ich mal all die Namen aufzählen. Wie sieht's aus? Hast du dich schon bekehrt? Gründlich dein Leben bereinigt? Wie sieht's aus im eigenen Leben? Im Eheleben? Im Familienleben? In der Gemeinde? Wie sieht's aus? Ist da etwas, was nicht stimmt? Gibt es ein Afterreden? Gibt es einen Kritikgeist? Fehler finden bei anderen? Die Bibel sagt, die Liebe deckt der Sünde Menge. Das bedeutet nicht, dass man das Auge zumacht, wenn jemand sündigt. Keinen Fall. Der Hesekiel, der sagt im 3. Kapitel, da sagt er, Gott hat mir gesagt, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gemacht. Wenn ein Mensch sündigt und ich sage dir, ich sage ihm, er wird sterben, und du gehst nicht zu ihm und gibst ihm die Botschaft, die ich ihm gesagt habe, er geht verloren, aber sein Blut wird dich von deinen Händen fordern. Sein Blut werde ich von deinen Händen fordern. Und das bedeutet nichts anderes, als du hast ihn ermordet. Du bist der Mörder. Du bist der Schuldige vom Gericht Gottes, vom Richtstuhl Gottes. Der Mensch geht ins Verderben, aber deinetwegen. Weil als er gesündigt hat, hat Gott gesagt, du wirst sterben, wenn du dich nicht bekehrst. Und du hast das Maul gehalten. Und bist nicht zu ihm gegangen und hat gesagt, Bruder, Gott duldet die Sünde nicht. Aber Afterreden geht und redet hinter den Rücken. Er hat gesündigt. Und gehst nicht zu ihm und sagt es ihm ins Gesicht. Und er sagt, wenn der Gerechte sündigt, so muss er sterben. Aber wenn du ihm das nicht gesagt hast, er wird sterben, aber sein Blut fordere ich von deinen Händen. Da hört das Afterreden auf. Da hat man den Mut und da muss man den Mut haben, zu den Menschen zu gehen und sagen, du, liebe Bruder, wie sieht's aus mit diesem? Gott sagt, wenn wir sündigen, müssen wir sterben. Und er hört nicht. Er geht verloren. Aber du hast deine Seele errettet. Du hast deine Seele errettet. Wie viele Errettete gibt es, so meinen, die gehen in den Himmel? Die kommen nie in den Himmel. Nicht, wenn der Verlorene nicht in den Himmel kommt. Wir retten unsere Seele nur, durch dass wir den Bruder sagen, du oder die Schwester, Gott duldet das nicht. Sein Wort sagt so. Wenn er hört, hast du ihn errettet, auch deine Seele. Wenn er nicht hört, er geht verloren. Aber wenn du es ihm gesagt hast, hast du deine Seele errettet, dass die nicht verloren geht. Also, das heißt nicht, man deckt die Sündenmenge und schweigt über die Sünde. Nein, man geht die Sünde an die Wurzel und fest die Sünde am Kragen und vertreibt sie nicht durchs Afterreden. Und da sagt man, Herr, was sagst du? Und da wendet man sich zu Gott von ganzem Herzen. Natürlich beginnen wir immer mit uns selbst. Den Splint in unseren, den Balken in unsere. Denn die Sünde im Leben unseres Nächsten ist ja nur wie ein Splitte. Und man braucht zehntausende Splitte, um einen Balken zu machen. Und Gott sagt, deine eigene Sünde ist zehntausende Mal größer als die Sünde dessen, den du tadelst. Es ist gut, wenn man sich im Lichte des Wortes Gottes sieht. Und dann erkennt man sich, erkennt, was Gott sagt. Sagst, o Herr, dann kann ich verstehen, dass die Herrlichkeit Gottes von mir gewichen ist. Aber Gott sagt, warum willst du sterben? Bekehre dich. Werfe die Missetat von dir. Werfe sie von dir. Nicht halte sie fest. Trenne dich nicht von ihr. Werfe sie, schleudere sie weg von dir. Wie man das mit einer giftigen Schlange tun würde. Wir hatten einen Mann in Südafrika, der fürchtete sich sehr vor Schlangen. Und dann ging er in ein Schwimmbad und da schwamm auch eine Schlange. Er hatte große Angst. Wir sollen uns mehr vor der Sünde fürchten als vor die giftigste Schlange. Weil Sünde ist etwas Furchtbares. Damit verletzen wir Gott. Und vertreiben wir die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Aber Gott sei Dank, dass am Ende von diesem Propheten er mal wieder die Herrlichkeit Gottes sah. Und dann hat er sich auf sein Angesicht geworfen und Gott angebetet. Aber darum sagt er als Stimme Gottes, warum willst du sterben? Bekehre dich! Mach deine Sache mit Gott ins Reine. Lass kein Stein unangerührt bleiben. Hinaus mit allem. Dann kommt die Herrlichkeit Gottes wieder zurück. Dann wirst du nicht nur bedrückt und niedergeschlagen und musst in die Nervenklinik, weil du nicht mehr ein noch aus weißt, sondern bereinige dein Leben. Mach deine Sache mit Gott ins Reine. Wann habt ihr das zuletzt getan? Nein, jeder soll sich das fragen. Wann hat er sein Leben zuletzt bereinigt? Wann bist du zuletzt auf die Knie gegangen und hast zu Gott geschrien und gesagt, Gott, lass dein Heiliglicht leuchten. Ich möchte mich sehen wie am Tage des Gerichts. Herr, zeige mir. Und wenn du mich an meine Haare fassen musst und ein Wirbelwindschiff kommt und ich schwebe zwischen Himmel und Erde. Aber Gott öffne mir die Augen, dass ich endlich mich im Lichte Gottes sehe. Dass ich mich sehe, so wie du mich siehst. Und dass ich nicht an etwas klammere und halte und dass es verdammt in deinen Augen. Und dass ich nicht etwas für kostbar halte und es ist ein Götze. Und dass ich nicht etwas verteidige und dabei ist das eine Missetat oder eine Gräueltat in meinem Leben. Schenk mir, Herr, dass ich mich in deiner heiligen Gegenwart sehe und erkenne. Und dann das tue, was du sagst, Herr. Und er sagt hier etwas, mache dich einen neuen Geist, ein neues Herz. Warum? Weil wir so oberflächlich sind. Wir sagen, oh Herr, schenk mir ein neues Herz, sonst bedeutet nichts. Schenk mir einen neuen Geist, gehen aus diesem Raum und haben schon vergessen. Anstatt dass wir sagen, so, jetzt machen wir es ernst. Jetzt hört der Zirkus auf. Von heute ab ein ganzer Christ. Und Herr, ich kann nicht ruhen, bis deine Herrlichkeit zu sehen ist in meinem Leben. Und dass der Glanz deiner Herrlichkeit, der Glanz Gottes von allen, Gläubigen oder Ungläubigen, Moslem oder Hindus, jedes Volk auf Erden den Glanz sehen kann. In Wort und Werk, im Wandel, sei es, was es wolle, dass sie sagen, die Gegenwart Gottes spüren wir in seinem Leben. Wir sehen die Herrlichkeit. Möge Gott uns bewahren, dass wir eine Ruine sind, wo einst die Herrlichkeit Gottes war, aber vertrieben ist durch Sünde und dass Gott schließlich den Feind senden muss, um alles zunichte zu machen. Aber Gott sei Dank für eine, der in der Wildnis oder in der Gefangenschaft zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, zu sagen, Herr Gott, nun kann ich es verstehen, warum ich alles dieses erleben musste, warum ich Haus und Gut und alles verlieren musste, weil durch mein Leben deine Herrlichkeit, den Glanz deiner Gegenwart vertrieben worden ist. Das war die Botschaft des Hesekiels. Möge Gott schenken, dass wir sie zu Herzen nehmen, zu Ohren, zu Herzen, und dass das etwas tut in uns. Und dass wir nie wieder die gleichen sind. Lasst uns beten. Herr, erforsche unsere Herzen und Nieren. Die tiefsten Tiefen unseres Wesens. Und sehe, ob da etwas Verderbliches, Böses, Gräuliches, Abscheuliches, Verdrießliches ist, was nicht nach deinem Sinn ist. Wir haben gehört vom Volk Gottes. Jahrzehntelang haben die Propheten geredet, hatte Jeremia ausgerufen. Aber verstockte Herzen fand er. Zugeschlossene Ohren. Sie wollten es nicht aufnehmen. Sie gingen nach ihren eigenen Gedanken und Begierden ihres Herzens, waren nicht bereit, um sich zu Gott zu wenden. Und du, Herr Gott vom Himmel, schautest herab. Dein Auge war auf einem jeden. Und genauso ist dein Auge auf einem jeden von uns. Ob wir mit der Frau sind, mit den Kindern, mit den Eltern, bei der Arbeit, zu Hause, mit dem Mann, im alltäglichen Leben, bei Tag und bei Nacht. Und wehe uns, Herr, wenn wir etwas dulden, was das Gericht Gottes herabruft auf uns. Schenke doch, dass dein Heiligwort nun genug ist für uns, dass wir uns tief beugen und sagen, Herr, nun vergesse ich, wer ich bin und mache meine Sache mit Gott ins Reine. Bringe sie ins Reine und werfe von mir alles, was nicht zu Ehre Gottes ist. Alles, was den Namen Gottes nicht heiligt. Alles, was den Glanz der Herrlichkeit Gottes vertreibt. Herr, da soll nichts sein, was deinen Heiligen Geist betrübt oder dämpft, löscht oder vertreibt. Bitte, Herr, erbarme dich unser. Lass doch dein Wort nicht nur leere Worte sein in unserem Leben, sondern, wie wir sagten am Anfang, das Köstlichste, das Beste. Und dass wir alles dran setzen, zu gehorchen und gehorsame Kinder Gottes sind. So dass wieder einst die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen kann in alle Welt. Amen.